Rechte Achtsamkeit. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation im Obermarkt aus der Reihe Der edle achtfältige Pfad. Heute Achtsamkeit. Achtsamkeit ist einer der wichtigsten Begriffe in der Lehre des Buddha. Achtsamkeit kommt nicht nur im achtfachen Pfad vor. Sie gilt auch als eine der fünf Kräfte, der Palas, als eine der fünf Fertigkeiten, der Indriya, und als eine der sieben Erleuchtungsglieder. Das erste Erleuchtungsglied ist eben Achtsamkeit. Die anderen sechs sind übrigens Dhammavicaya, das heißt Gesetzesergründung, Virya, Willenskraft, Piti, Verzückung, Passadi, zur Ruhe kommen, Samma, die Sammlung und Upekka, Gleichmut. Und so nimmt es nicht Wunder, dass im vielleicht wichtigsten Text des gesamten Pali-Kanon, dem Text, der im Theravada am meisten verehrt wird, das Wort Sati im Titel vorkommt. Sati, Achtsamkeit, nämlich im Satipatthana Sutta, der Lehrrede von den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist gewissermaßen die grundlegende Fähigkeit, auf der viele andere Fähigkeiten aufbauen. Das verdeutlicht eine Geschichte, die ich hier schon einmal erzählt habe. Es wurde einst ein ziemlich vergesslicher Mönch ordiniert, der sich die Vielzahl der Mönchsregeln nicht merken konnte. Nach heute üblicher Erzählung sind das 227 Regeln, aber das ist in den verschiedenen buddhistischen Schulen unterschiedlich. Manchmal hat es heute sogar, ganz besonders im Theravada, den Anschein, als sei das Einhalten der aller unbedeutendsten Regeln, also zum Beispiel ob beide Schultern oder nur eine von der Robe bedeckt sein sollten, wichtiger als das Praktizieren von Ethik und Meditation. Der Buddha sah diese Regeln nur als eine Notwendigkeit an, weniger einsichtigen Mönchen zu zeigen, wie sie sich denn nun verhalten sollten. So gab es in den ersten 20 Jahren nach Buddhas Erleuchtung gar keine solche Regelsammlung. Zu dem Zeitpunkt, in der diese Geschichte spielt, war der Buddha jedoch schon alt, die Mönche zahlreich und die Ordensregeln besonders ausgefeilt. Doch der Mönch, um den es hier ging, sah sich nicht in der Lage, alle diese Regeln zu memorieren. Sie verwirrten ihn mehr, als ihm halfen. In seiner Not und seiner Verzweiflung wandte er sich an den Buddha, klagte ihm sein Leid und äußerte die Befürchtung, er müsse die Robe ablegen und in den Laienstand zurückkehren. Der Buddha sah, dass dies keine vorgeschobenen Gründe waren, um ins häusliche Leben zurückzukehren, sondern dass es diesem Mönch in der Tat darum ging, zu praktizieren, sich zu entwickeln, Nibbana zu erreichen. Und so fragte er ihn, glaubst du, Bhikkhu, dass du in der Lage sein wirst, dir 10 Regeln zu merken? Das glaube ich schon. Darum werde ich mich ernsthaft bemühen, antwortete der dankbare Mönch. Und der Buddha verwies ihn an seinen Hauptjünger Shariputra, der ihm nicht nur diese 10 Regeln geben würde, sondern den er auch in den nächsten Tagen immer wieder ansprechen könnte, wenn ihm doch die ein oder andere Regel entfallen sei. So übte der arme Mönch brav, doch nach 2 Wochen kehrte er tränenüberströmt zum Buddha zurück. Erhabene, es geht nicht. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann mir einfach nicht alle 10 Regeln merken. Ich übe von morgens bis abends, muss dauernd den bedauernswerten Shariputra belästigen, aber es geht einfach nicht. Ich bin nicht in der Lage, mir auch nur 10 Regeln zu merken. Herr, es wird nicht anders gehen, ich werde den Orden wohl verlassen müssen. Der Buddha stellte fest, dass dies ein hartnäckiger Fall sei, bemerkte aber auch, dass es dem Mönch um sein Bemühen ernst war, dass er aufrichtig strebte, aber dieses entfremdete Regellernen augenscheinlich nicht sein Fall war. So fragte er den Mönch: Bhikkhu, wirst du wohl in der Lage sein, dir ein einziges Wort zu merken? Ein Leuchten erschien auf dem Gesicht des Vergesslichen. Ja, ganz sicher. Und der Buddha gab ihm die entscheidende Regel: Sei achtsam. In der Tat kann es insbesondere bei vergesslichen Menschen angebracht sein, den Dharma so weit zu verkürzen. So nennen sich die Gemeinden des bekanntesten in Europa lebenden Buddhisten, Thich Nhat Hanh. Sie nennen sich Gemeinschaft für achtsames Leben. Und auf der Internetseite der GAL Bayern heißt es beispielsweise, ich zitiere: Die Gemeinschaft für achtsames Leben Bayern e.V., kurz GAL, bildete sich 1990 auf Initiative von Amoghavachra Karl Schmid. Es ist ein Kreis von Freundinnen und Freunden, die bemüht sind, ihre aus Meditation, Betrachtung des Buddha-Dharma, einfühlsamen Dialogen und Übungen der Achtsamkeit gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen im Alltag umzusetzen und somit die Kunst des achtsamen Lebens zu praktizieren. Soweit das Zitat von der GAL. Das buddhistische Wörterbuch von Nyanatiloka übersetzt Sati übrigens mit Eingedenksein, Besinnung, sich ins Gedächtnis zurückrufen, Erinnerung im Gedächtnis bewahren, Gründlichkeit, Nichtvergesslichkeit, Achtsamkeit. Wenn man das sich anhört, fällt auf, dass Achtsamkeit hoffentlich nicht nur das in der Gegenwart sein ist, das wir meinen, wenn wir sagen, sei ganz hier und jetzt. Das ist zwar ein richtiger Ansatz, denn es ist wichtig, im Jetzt zu leben. Denn das ist der Augenblick, den du wirklich gestalten kannst. Die Vergangenheit ist vorbei, dort kannst du nichts mehr gestalten und die Zukunft ist noch nicht. Wie deine Gestaltungsmöglichkeiten dann sein werden, hängt von zahlreichen Imponderabilien ab, die du derzeit noch gar nicht kennst und die du auch zum großen Teil nicht beeinflussen kannst. Es ist also wichtig, insofern im Hier und Jetzt zu sein, als das der Moment ist, in dem du handeln kannst und sollst. Handeln im besten Sinne des Begriffes, nämlich kreativ handeln, nicht bloß reagieren. Aber wenn wir uns die Übersetzungen Nyanatilokas ansehen, ich wiederhole es nochmal: Eingedenksein, Besinnung, sich ins Gedächtnis zurückrufen, Erinnerung im Gedächtnis bewahren, Gründlichkeit, Nichtvergesslichkeit, Achtsamkeit. Dann fällt doch auf, dass da eine ganze Menge Vergangenheitsbezogenes darin enthalten ist. Denn ein wahrhaft kreatives Handeln im besten Wortsinn ist nur dann möglich, wenn wir aus früheren Erfahrungen und Überlegungen gelernt haben. Auch dies ist also ein wichtiger Aspekt von Handeln. Meiner Meinung nach genauso wichtig ist aber auch der Aspekt der Zukunftsbezogenheit. Mein kreatives Handeln ist nur dann ethisch richtig und weise, wenn ich die absehbaren Folgen meines Handelns in meine Entscheidung mit einbeziehe. Es wird in Pali meist mit dem Begriff Sati Sampajanya ausgedrückt, was Achtsamkeit in Verbindung mit Wissensklarheit heißt. Sati Sampajanya. Durch diesen Doppelausdruck wird die zeitliche Beziehung in Zukunft, aber auch in Vergangenheit, als Basis unseres Handelns in Hier und Jetzt in deutlichem Maße in unser Augenmerk gerückt. Man kann aber mit der Analyse von Sati noch weitergehen und neben der zeitlichen Dimension auch noch verschiedene Ebenen von Gewahrsein unterscheiden. Also der Frage nach dem Objekt der Achtsamkeit nachgeben. Und da gibt es die erste Ebene. Gewahrsein der Dinge. Wir sollten uns der Dinge, die uns umgeben, gewahr sein. Ich mache seit 3 Wochen hier fast jeden Abend eine Gehmeditation auf dem Obermarkt. Und ich habe mir vorgenommen, dabei nicht nur meiner selbst gewahr zu sein, sondern auch des Ortes, an dem ich bin, und der Dinge, die dort sind. Und ich muss sagen, dass obwohl ich schon seit über 2 Jahren hier am Obermarkt lebe, ich der Dinge in den letzten 3 Wochen viel mehr gewahr geworden bin. Eigentlich habe ich den Eindruck, erst in diesen 3 Wochen hier angekommen zu sein. Obwohl ich schon gleich nach meinem Eintreffen hier auf unseren Internetseiten auch eine Seite mit dem Titel Obermarkt angelegt habe. Aber wirklich gewahr geworden bin ich dieses Platzes erst jetzt. Und ich werde es täglich mehr. Noch letzte Woche hätte ich nicht einmal gewusst, wie viele Bäume es auf dem Obermarkt gibt. Was noch viel erschreckender ist, ich habe sie bisher nur funktional wahrgenommen, also vom Verwertungsaspekt her. Es gab da einen positiven Verwertungsaspekt, Schattenspender, vor allem für die Parkplätze im Westteil des Platzes. Und einen negativen Verwertungsaspekt. Der eine Baum, dessen Blätter im Herbst immer in den Hausgang wehen, den ich ordentlich zu halten habe. Inzwischen bin ich soweit, die Bäume wirklich zu sehen. Gestern habe ich auf dem Rückweg von meiner Meditation das erste Mal einen davon gegrüßt. Den, dessen Blätter oft in den Hauseingang wehen. Es mag albern klingen, einen Baum zu grüßen, aber es ist ein Zeichen, dass ich dieses Baumes als Baum gewahr geworden bin. Als Lebewesen, als Mitwesen. Vor einigen Jahren habe ich an einem Retreat in Vimala Dhatu mit dem Titel Malen und Meditieren teilgenommen. Mir wurde erst während dem Retreat klar, was das eigentlich miteinander zu tun hat. Man muss nämlich der Dinge gewahr sein, wenn man sie zeichnen oder malen will. Ich habe niemals zuvor leblose Dinge so intensiv betrachtet. Ich wusste wirklich nicht, wie eine Kupferkanne aussah. Kein Wunder, dass meine ersten Versuche diese Kanne nicht wirklich abbildeten. Nach einigen Tagen wurde es besser. Mein letztes Bild hieß übrigens Scully mit Kerz. Ein sehr sympathischer Schädel mit einer erloschenen Kerze daneben, die in einem Messingleuchter stand. Und der Messingleuchter war dabei das Schwerste, weil sich das Licht auf seinen Rundungen verschieden brach. Aber dass ich einen Schädel verwendete, hat natürlich schon mit etwas anderem zu tun, nämlich mit der zweiten Ebene von Gewahrsein. Die Ebene 2 ist Gewahrsein seiner selbst. Hier können wir verschiedenen Bereichen gewahr sein. Die einfachste Ebene ist die Körperachtsamkeit. Wir üben einen Teilbereich hier regelmäßig ein. Die Atembetrachtung ist ein Teil der Körperbetrachtung. So steht es im oben bereits erwähnten Satipatthana Sutta. Aber auch das Gewahrsein unserer Meditationshaltung gehört hierher. Mitunter haben wir hier auch schon eine Kayanusati gemacht. Wir haben das dann neudeutsch Bodyscanning genannt. Ich habe es übrigens letzten Montag hier im Meditationskurs durchgenommen. Und vor allem bei der Gehmeditation liebe ich diese Form der Meditation. Und bei den Gehmeditationen, bei unseren meditativen Wanderungen, von Meditation am Obermarkt aus, habe ich diese Form und die nächste Form bereits eingeführt, nämlich die Vedana Anusati, die Achtsamkeit auf die Empfindungen. Dabei betrachten wir das Gefühl, das einer bestimmten Wahrnehmung folgt. Wir haben hier die Vedana in der diesjährigen Vortragsreihe bereits besprochen. Neben diesen Empfindungen gibt es auch noch Gefühle, die wir betrachten können. Emotionen, wie beispielsweise Metta. Also noch etwas, was wir in der Meditation nicht nur betrachten, sondern auch entwickeln können. In diese Meditationsgruppe, zu der Metta gehört, gibt es übrigens noch 4 weitere Emotionen, die wir nicht nur betrachten, sondern auch entwickeln können. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich denke, dass es vor allem für Personen, die auch zu Hause eine tägliche Meditationspraxis haben, sinnvoll sein kann, einen weiterführenden Meditationskurs zu belegen. Und ich bin sehr froh, dass diese Woche erstmals in Gelnhausen ein solcher Kurs zustande gekommen ist. Neben den positiven Emotionen müssen wir natürlich auch der negativen Emotionen gewahr sein, um sie entsprechend behandeln, schwächen und überwinden zu können. Schließlich wäre hier noch das Gewahrsein der Gedanken zu nennen. Wir denken zwar andauernd und meistens ziemlich chaotisch, aber erst wenn wir unsere Gedanken, ihr Entstehen, ihr Verweilen, ihre Veränderung und ihr Schwinden betrachten, erst dann werden wir unsere Gedanken wirklich gewahr. Und erst dann werden wir sie verfeinern und sublimieren können. Kommen wir zur dritten Ebene, dem Gewahrsein anderer Menschen. Über diesen Punkt werde ich heute ganz wenig sagen, da dies in meinem letzten Vortrag, Samavacha, rechte Rede, bereits Gegenstand war. Wir müssen der anderen gewahr werden, ansonsten ist wirkliche Kommunikation mit ihnen nicht möglich. Wir müssen der Menschen als ihrer selbst gewahr werden und nicht vom Aspekt der Nützlichkeit für uns. Das, was ich oben über Dinge und Bäume sagte, gilt hier selbstverständlich auch und im noch wesentlich stärkeren Maße. Und dann kommen wir zur vierten Ebene, dem Gewahrsein der Realität. Auch hierzu ganz wenig, da ich hierüber in anderen Vorträgen bereits sprach. Zum Beispiel im allerersten Vortrag in diesem Jahr aus der Reihe Evolution. Es war der Vortrag Avijja Verblendung. Denn das Nichtgewahrsein der wahren Natur der Dinge ist nichts anderes als Verblendung. Wir sehen die Dinge dann nicht, wie sie wirklich sind. Erst wenn wir Schritt für Schritt begreifen, dass alles abhängig Entstandene leidvoll ist, dass es vergänglich ist, dass es keinen festen Wesenskern hat, erst dann emanzipieren wir uns Schritt für Schritt von unserer Verblendung und bewegen uns auf den Punkt zu, den ernsthafte Buddhisten in diesem Leben erreichen wollen, nämlich den sogenannten Stromeintritt oder besser ausgedrückt, die Sicht und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Yatha Buddha Jnana Dasana. Dann nämlich hat unser Gewahrsein eine Ebene erreicht, von der aus der Weg zum Ziel, zur Befreiung, zu Nirvana, zur Vollkommenheit, zum Reich von Weisheit und Mitgefühl offen steht. Dann stehen wir an der Schwelle zur nächsten Evolutionsstufe. An der Schwelle vom Menschen zum Buddha.